Laufen lassen. Der Podcast zur zweiten Bundesliga.
Und völlig losgelöst von der zweiten fliegt St. Pauli in Liga 1. Boah, da habe ich doch mal hier einen Übergang gemacht mit zweite Liga, mit Länderspielpause, alles drum und dran. Wahnsinn. Will mich aber selbst nicht zu sehr loben. Erstmal möchte ich natürlich dich begrüßen, lieber Domi.
Servus, lieber Tom. Also, ich war von dem Lied vorher schon nicht überzeugt und jetzt mit deinem Abändern mit St. Pauli wurde mir ein bisschen schlecht. Ja, freut mich dennoch, dass die Länderspielpause endlich zu Ende ist und wir jetzt hier heute wieder am Start sind.
Ja, findest du? Also klar, ich freue mich auch, dass jetzt wieder Liga-Alltag ist, besonders in der zweiten Liga, erste Liga nicht so. Aber ich fand die Länderspielpause tatsächlich ganz geil. Ich bin jetzt ein bisschen in EM-Euphorie und ich finde auch das Major-Tom-Lied als Torhymne super. Aber gut, da gehen halt auch Meinungen auseinander. Darüber müssen wir uns zum Glück nicht unterhalten, auch nicht über pinke Trikots, über Regenbogenbinden oder sonst irgendwas. Wir dürfen uns über die zweite Liga unterhalten und es ist ein Riesenprivileg.
Das ist es durchaus, mein Lieber. Und ich denke, an dieser Stelle würden wir jetzt hier mal keine Zeit verlieren, sondern ich bitte dich darum, gib uns die Spieltagszusammenfassung.
Unbedingt. Okay, ich bin jetzt schon mal gespannt, ob Arnes Beat jetzt schon drunter läuft. Ich starte einfach mal rein und schauen wir mal, ob er den drunter legt oder nicht.
Das Spieltagsupdate präsentiert vom Laufenlassen-Cast.
Also, Samstag, Kiel, Rostock 2:0. Die Hanseaten werden von den Störchen Kiel geholt und rutschen durch die Tore von Skrzypski und Holtby auf den 17. Platz. Kaiserslautern gegen Düsseldorf 1:3. Die einen freuen sich über den Sprung auf den Relegationsplatz, während die anderen nur noch mehr bangen. Die Roten Teufel lernen daheim auf dem Betze schmerzhaft, dass gegen Düsseldorf 70 gute Minuten nicht reichen. Braunschweig-Elversberg 5:0. Das ist Eintrachtstadion! Der Traditionsclub läutet den Saisonendspurt für den Klassenerhalt mit einem fulminanten Heimsieg gegen die Profifußball-Neulinge aus Rheinland-Pfalz ein. Die Verteidigung der Braunschweiger bewies dabei, dass sie nicht nur Tore verteidigen können, sondern auch erzielen. Hertha Nürnberg 3:3. Die alte Dame und der Club liefern ein Spektakel, über das sich am Ende nur die Fans freuen können. Beide Teams bleiben durch das Unentschieden auf Platz 9 und 10 und hängen und spielen wohl nur noch um die goldene Ananas. Kommen wir zum Sonntag. Schalke Karlsruhe 0:0. Trotz der weißen Weste gegen die zweitbeste Offensive der Liga herrschen in Gelsenkirchen Ärger und Verzweiflung über den VAR und Angst vor dem Abstieg. St. Pauli Paderborn 2:1. Der Liga-Primus fängt nach souveräner 2:0-Führung ein Gegentor und beginnt dadurch wieder mal zu wanken. Zum Fall bringen können sie die Paderborner jedoch auch nicht. Magdeburg-Hannover 0:3. Dem, Moroja und Teuchert sorgen dafür, dass sich die Niedersachsen weiter Hoffnung auf den Aufstieg machen können. Die Ostdeutschen müssen sich nach der zweiten Klatsche und der vierten Nullnummer in Folge hingegen um den Ligaverbleib sorgen. Fürth-HSV 1:1. Relegationsplatz haben oder nicht haben, das ist hier die Frage. Trotz einer starken Leistung verlieren die Hamburger ihren ungeliebten Tabellenplatz für einen noch ungeliebteren. Das Tor schien, außer für Traumtore, an dem Tag einfach vernagelt. Wien Osnabrück 0:1. Die Wiesbadener klettern in der Tabelle trotz der Niederlage einen Platz nach oben. Zufrieden kann das die Fans nach der Niederlage gegen den Tabellenletzten natürlich dennoch nicht stimmen. Ja, Domi, ich denke, jetzt hast du alles gehört über die zweite Liga, was am Spieltag so abging. Ich hoffe, du bist damit d'accord von der Kurzzusammenfassung.
Aber sowas von, Tom. Also es war wirklich fabelhaft. Ich danke dir vielmals an der Stelle. Hast du wirklich klasse gemacht, mein Lieber. Ich hoffe, dass der Beat auch unterlegt ist und es noch schmackhafter macht. Und ja, wenn wir beim Thema schmackhaft sind, ich glaube, da können wir zu unseren Awards kommen. Und zwar wäre dieser tolle Spieltag nichts ohne seinen
Spieltags-MVP, der Spieler des Spieltags.
Genau, der Spieler des Spieltags, Hasan Kutucay, absolut verdient. Eintracht Braunschweig, wie du es gesagt hast, hat Elversberg 5:0 abgeschossen. Keinen geringen Anteil daran hatte der Defensivspieler von Braunschweig. hat 2 Tore geschossen, haben die Null gehalten, hat 8-mal geklärt, davon sogar noch einmal auf der Linie. Also das Bollwerk, das Braunschweiger Bollwerk um Kudocai hat auf jeden Fall standgehalten. An der Stelle hat er sich den Titel auf jeden Fall reglichst verdient, muss man an der Stelle sagen. Und was mir auffällt, ist, wenn Braunschweig mal gewinnt, dann ist auch eben jemand von denen immer in unseren Awards vertreten, oder?
Ja, das ist, stimmt. Das ist schon ein bisschen auffällig. Ich glaube, Bicacic hat sich da auch schon was abgeholt, der Eisen-Ermin. Und das, obwohl jetzt keiner von uns wirklich Braunschweig-Ultra ist. Also Arne hat ja seine Magdeburger und Muri, glaube ich, KSC. Ich weiß es gar nicht mehr so genau noch. Aber Braunschweig hat so niemand auf dem Zettel. Aber die Fans entscheiden ja auch mit. Jetzt bei der Wahl glaube ich nicht. Aber die scheinen auch die Braunschweiger zu mögen. Oder vielleicht haben wir auch nur Hörer aus Braunschweig. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall kann man sich bei der Auszeichnung nicht beschweren. Das war eine Bombenleistung. Wer als Verteidiger zu Null spielt in so einem wichtigen Spiel und dabei noch 2 Tore macht, ja, der ist auf jeden Fall MVP und hat mehr gemacht, als man von einem Verteidiger unbedingt erwartet.
Auf jeden Fall. Ich denke, an der Stelle hätte er sich grundsätzlich auch den Fels in der Brandung verdient, aber mit so einer Extraklasse-Performance holt er sich die Krone des Spieltags ab. Ich würde an der Stelle dann auch gerade mal weitergehen. Und gerne. Zwar ist es ja so, dass es nicht nur den MVP gibt, sondern es gibt auch eine weitere Auszeichnung und die ist keine geringere als der
Fels in der Brandung. Dieser Spieler war der Rückhalt seiner Mannschaft.
Genau, und zwar der Fels in der Brandung. An der Stelle hätte es auch jemand von Braunschweig sein können. An der haben wir uns aber für Uhma Diakite von Osnabrück entschieden. Und zwar in Wiesbaden 1-0 gewonnen, heißt die Null gehalten. Er hat 10-mal geklärt, 2 Schüsse geblockt, dazu auch 8 von 10 Luftzweikämpfen gewonnen. Ich denke, alles, was ein Verteidiger braucht, bringt er mit an der Stelle und hat Osnabrück dann den an der Stelle verdienten Auswärtsdreier eingefahren.
Definitiv. Meine Meinung zu Osnabrück ändert es nicht. Ich sehe die trotzdem nächstes Jahr nicht in unserem Podcast, sondern in der dritten Liga. Dennoch natürlich schön, dann nochmal den einen oder anderen Titel mitzunehmen. Ich denke, da freut sich Diakite. Und vielleicht klappt es ja doch noch. Vielleicht haben wir ja Unrecht. Ich weiß nicht, ob sich bei dir jetzt geändert hat durch den Anschlusssieg, aber wir haben die ja schon ein bisschen für begraben erklärt, die Osnabrücker. Das ist einfach, wenn man überlegt, dass es 8 Punkte sind überhaupt nur bis auf den Relegationsplatz. Und eine Tordifferenz von minus 28 ist es, glaube ich, einfach utopisch, dass es noch was wird. Aber die Moral muss man an der Stelle natürlich loben. Wettbewerbsverzerrung ist das kein bisschen, was die machen. Die reißen sich den Arsch noch auf und ja, das finde ich sehr, sehr löblich. Da gibt es auch andere Teams, die sich schon mehr aufgegeben haben. Ich hoffe, dass Osnabrück das die letzten 7 Spieltage weiterhin so durchzieht, dass die jedem Gegner die Stirn bieten wollen.
Ja, in jedem Fall. Ich habe auch insbesondere das Gefühl, seitdem halt die meisten schon davon ausgehen, dass Osnabrück nächstes Jahr in der dritten Liga spielt, haben die sich nochmal mehr Mut zusammengefasst und bestreiten ihre Spiele dann doch nochmal ein bisschen besser irgendwie. Trotz alledem, wie du sagst, es sind einfach zu viele Punkte bis zum Relegationsplatz und das, obwohl jetzt schon an diesem und auch am letzten Spieltag die Mannschaften oben drüber einfach gepatzt haben. Also da sehe ich auch leider das rettende Ufer zu weit entfernt.
Ja, das denke ich auch. Du hast mir jetzt die Awards präsentiert. Ich würde dir jetzt gern Top-News präsentieren. Leider gibt es über die Länderspielpause keine Top-News, die dieses geniale Intro von Arne wert sind. Bei St. Pauli wird gemunkelt, ob Hartl jetzt verlängert. Da sieht es wohl ganz gut aus. Die Gespräche wurden ja auf April verlegt. Er wollte Planungssicherheit haben. Zwigala hat es verlängert, aber wie gesagt, das betrifft hauptsächlich St. Pauli. Ich weiß jetzt nicht, ob das Top-News sind. Wenn es für dich okay ist, wenn du keine News hast, die du mir präsentieren kannst, einfach zu den Spieltagsthemen übergehen.
Bitte, schieß los.
Ich schieß los und würde gern von dir wissen, ob es jetzt für Düsseldorf und den HSV oder auch Hannover nur noch um die Relegation geht. Beziehungsweise anders gefragt, ist Kiel jetzt auch uneinholbar? Sind die auch einfach zu konstant?
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Wir haben ja auch schon des Öfteren jetzt quasi darüber gesprochen, ist Kiel, ja, ist Kiel so souverän und zieht es so durch? Also es war ja schon öfter mal das Thema gewesen. Ich finde, Woche für Woche präsentieren sie sich einfach sehr, sehr gut. Jetzt aus 7 Spielen 5 Siege geholt. Das spricht auch irgendwo für sich. Darunter nur eine Niederlage gegen St. Pauli. Also ich sehe Kiel schon auf dem direkten Aufstiegsplatz, auch am Ende der Saison. Aber man muss noch sagen, dass Kiel sowohl in Hamburg spielt, als auch dann nochmal zu Hause gegen Düsseldorf. Das heißt wohl gegen die zwei stärksten oder gegen die zwei Mannschaften, die dann noch am ehesten eine gute Ausgangslage auf den direkten Platz haben. Von daher, ja, 7 Punkte jetzt auf Hamburg zum Beispiel, das ist natürlich noch aufholbar in 7 Spielen, aber ich sehe es irgendwo nicht.
Ja, es ist halt ganz guter Punkt von dir natürlich mit dem Restprogramm wichtig, die direkten Duelle. Aber wenn ich mir den Trend angucke, jetzt zum Beispiel vom HSV, die letzten Jahre im Frühjahr gerade oder wenn es dann auf die letzten Spieltage, um den 34. Spieltag zuging und die aktuelle Form von Hamburg sehe und dann die aktuelle Form von Kiel sehe, wage ich stark zu bezweifeln, dass der HSV auf Kiel noch 7 Punkte aufholt. Das sehe ich jetzt so auch nicht. Ich habe die Kieler wirklich unterschätzt. Vor der Hinrunde, in der Hinrunde, in der Winterpause und am Anfang der Rückrunde und tue es immer noch. Ich weiß nicht, wieso ich die Störche unterschätze. Sie machen es eigentlich so gut. Aber ja, ich hab noch die Saisonphase im Kopf vom Anfang der Rückrunde, als es da ein bisschen schleppend lief. Und ja, ich hoffe so ein bisschen, dass Düsseldorf nochmal rankommt. Beim HSV sehe ich es ehrlich gesagt nicht. Jetzt nicht, weil ich dann Pauli-Fan bin und den HSV nicht gönne. Ich habe schon oft genug gesagt, den Relegationsplatz, den gönne ich den Hamburgern auf jeden Fall. Aber ob es für den direkten Aufstieg reicht für Hamburg, das sehe ich nicht. Und bei Düsseldorf sehe ich halt die klar bessere Tordifferenz. Es ist die offensivstärkste Mannschaft der Liga. Es sind 6 Punkte. Wenn man also 2 Spiele gewinnt, die Kiel nicht gewinnt oder wo Kiel verliert, dann ist man punktgleich. Das ist halt deutlich realistischer. Das sind nur 2 Spieltage quasi, die Düsseldorf brauchen. Beim HSV sind es schon mal 3. Und es sind halt auch nur noch 7. Auf das Restprogramm gehen wir, denke ich, übernächste Woche genauer ein, wenn es noch so 5 Spieltage sind. Deswegen wird heute von meiner Seite auch der Abstiegskampf jetzt nicht so eine große Rolle sein. Meine Meinung hat sich da nicht geändert über die Länderspielpause. Meine Einschätzung zu den Teams ist jetzt auch Elversberg durch die 5-0-Niederlage nicht weiter gefährdet. Aber ja, ich würde sagen, das lohnt sich dann einfach ein bisschen mehr, wenn wir das Restprogramm prägnanter zusammenfassen können, sich das doch dann nochmal ganz genau anzuschauen.
Ja, das sehe ich genauso wie du. Ich meine, im Endeffekt hat sich wirklich nicht viel getan. Wir haben es ja auch angesprochen, die Teams unten haben ja allesamt irgendwo gepatzt, bis auf Osnabrück eigentlich. Von
Ja,
daher
und Braunschweig.
ist in der Konstellation alles. Und Braunschweig, sorry, natürlich, Braunschweig hat sich dadurch ein bisschen nach oben geschafft, aber es ändert trotz alledem wenig an der Tatsache, dass dieselben Mannschaften eigentlich noch in ähnlicher Schlagdistanz sind. Von daher, klar, also ich denke auch, da sollten wir dann vielleicht nochmal in 1 bis 2 Wochen einfach drauf schauen.
Ja.
Wer weiß, was sich bis dahin getan hat. Also du hattest eben nur Elversberg angesprochen. Ich denke natürlich, ja, haben die ein bisschen Luft, aber wenn es blöde läuft, sind auch die ganz schnell dann nochmal da unten mit drinne. Ja, an dem Thema, also um die Kernfrage abzuarbeiten, also du meinst, Kiel verweilt auch am Ende der Saison auf dem zweiten Tabellenplatz.
Ja, nee, ich glaube, also es ist ja, ob Kiel durch ist und nein, Kiel ist nicht durch. Also das war natürlich ganz einfach, um es mir einfach zu machen, bei meiner eigenen Frage, Kiel ist nicht durch, es sind nur 6 Punkte, sind noch 7 Spieltage, also 21 Punkte zu vergeben, Düsseldorf macht Dampf, gewinnt jetzt auch Spiele, wie jetzt, muss ich dir nicht erzählen, jetzt auf dem Betzenberg, wo man nicht unbedingt vom Spielverlauf denkt, dass die gewinnen müssen, das spricht eigentlich schon mal für so eine Mannschaft. Anders der HSV gegen Greuther Fürth ist ein Spiel, was die gewinnen müssen, das gewinnen sie nicht. Und das ist jetzt nicht das erste Spiel, was der HSV schon nicht gewinnt. Gerade seit Baumgart da ist, haben die oft eine Chance in Plus. Gerade die ersten 2 Spiele war es, glaube ich, nicht so. Da war die Offensive ziemlich tot. Aber danach, ja, momentan einfach so ein bisschen Ladehemmung. Aber wie gesagt, Düsseldorf sehe ich da einfach momentan mehr im Flow. Die können den Kielern da noch Druck machen. Die haben noch das direkte Duell. Und deswegen glaube ich nicht, dass Kiel das durchhält. Mit der Prämisse, dass ich sie halt schon die ganze Zeit
Okay.
unterschätze.
Ja, klar. Ist natürlich grundsätzlich ein verständlicher Punkt. Ich finde auch jetzt auch insbesondere die nächsten drei Spiele für Düsseldorf machbar. Also wenn man sich die Gegner anschaut, stimme ich dir da absolut zu, dass es da auch nochmal eng werden
Ja,
könnte.
Leverkusen ist auch ziemlich
Ich glaube
billig.
aber wirklich, dass Kiel, ja, also besonders Leverkusen, keine Ahnung, was die da verloren haben im Halbfinale. Ja,
Ja, aber ich, also
Finale
was
Düsseldorf gegen
du im
Saarbrücken.
Hinblick auf die Liga, natürlich gebe ich dir recht. Ja. Das hoffe ich nicht, um ehrlich zu sein. Da kommen wir aber auch noch drauf. Aber ja, Düsseldorf, finde ich, hat auch ein Easy-Restprogramm, detaillierter, also das heißt easy, ein einfacheres Restprogramm auf dem Papier, wenn man sich das anschaut. Aber ja, ich glaube, der 11. Mai, da spielt Düsseldorf abends in Kiel um 20:30 Uhr, ist ein Freitag. Da bin ich mal gespannt, wie es dann da aussieht. Ob das nicht ein direktes Duell ist, dann wirklich, weil Düsseldorf eine Schlagdistanz ist, ob es dann um nichts mehr geht, weil Kiel schon weg ist. Aber ich glaube, mein Bauchgefühl sagt mir, dass dieses Spiel noch sehr, 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 sehr wichtig sein wird für beide Teams. Und bis dahin noch gar nichts gegessen ist.
Ja, durchaus.
Ja. Ich habe tatsächlich nicht nur
Durchaus,
eine Frage
durchaus,
an
Tom.
dich, Domi. Ich habe heute lauter Fragen. Lauter Fragen an dich.
Oh je.
Und erstmal, bevor ich jetzt zur nächsten Frage komme, fällt mir gerade noch so ein, du bist ja Lautern-Fan, zufälligerweise. Und du hast jetzt die Düsseldorfer gesehen. Und ich habe schon, wir haben schon in der Gruppe kurz geschrieben, du warst nicht so überzeugt von den 70 Minuten, von den ersten 70 Minuten bis zum 1-1, die Düsseldorf da hingelegt hat. Kannst du sagen, weil ich das Spiel zum Beispiel nicht gesehen habe, was du genau da jetzt nicht so gut fandest?
Ja, also ich fand einfach, also Düsseldorf war ja auch vor dem Spieltag schon die beste Offensive der Liga. Und dafür kam mir einfach in den 70 Minuten zu wenig, insbesondere für eine sehr defensiv oder gegen eine sehr defensiv anfällige Mannschaft wie Lautern. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, von den Chancen her, natürlich, es gab, glaube ich, zwischendrin mal einen Kopfball oder sowas von Düsseldorf, aber so die erste Stunde, die da gespielt wurde, kam da wirklich keine nennenswerte Chance. Mit dem Wechsel von Vermees, glaube ich, reingekommen zum Beispiel und dann auch Nimic für Klaus zum Beispiel noch, dann kam auf einmal mehr Dampf, wobei man auch sagen muss, dass die Lauterer Defensive einfach äußerst schläfrig wieder war. Mir war das einfach für jemanden, der wirklich um den Aufstieg kämpft, der da wirklich nah dran ist, einfach zu wenig, muss ich sagen. Also so vom Großen und Ganzen auch jetzt keine absolut spielbestimmende Leistung da vorher, weißt du?
Ja, also ich weiß, was du meinst. Es ist also ein Kopf-an-Kopf-Spiel gewesen, mit dem glücklicheren Ende dann für Düsseldorf, aber hatte Lautern die Chancen vorher, den Sack zuzumachen, das 2-0 zu machen?
Naja, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass jetzt keine absolut hundertprozentige Torchance dann da noch war. Ich glaube, Zimmer hatte noch einen Kopfball, der knapp am zwei langen Pfosten vorbeigeflogen ist. Das war dann auch irgendwie, glaube ich, der Weckruf für Düsseldorf gewesen und kurz drauf hat es dann dreimal gescheppert innerhalb von 8 Minuten. Ja,
Ja, weil
also Lautern war auch zu wenig zwingend, aber. An der Stelle muss man halt auch sagen, das war von der Aufstellung her, wenn jetzt zum Beispiel ein Hanslik vorne im Sturm spielt über 90 Minuten,
natürlich.
da kommt halt auch wenig Torgefahr.
Ja, natürlich, ja, von lauterer Seite auf jeden Fall, aber jetzt im Hinblick auf Düsseldorf ist das das, was ich meine. Die, klar, die machen jetzt nicht das Spiel, was man unbedingt erwartet. Von der Tabellenkonstellation, aber Lautern ist eine Mannschaft, die Düsseldorf nicht unbedingt liegt. Das hat man schon im Hinspiel gesehen, als Düsseldorf da die Wunderwende geschafft hat. Der Betzenberg ist kein Stadion, wo man mal nebenbei gewinnt, das ist auch klar. Und trotzdem haben sie gewonnen. Trotz einer okayen Leistung haben sie nicht viel zugelassen, obwohl sie sich eigentlich über ihre Offensive auszeichnen und dann im Endeffekt das Spiel dann auch ja 3:1 noch gewonnen sogar. Und das ist halt das, was ich meine mit. Ja, da ist was in der Mannschaft momentan, da ist ein Flow in der Mannschaft, weil so Spiele musst du dann halt gewinnen, gerade in der Saisonphase, direkt nach der Länderspielpause. Das ist schon ein Ausrufezeichen gewesen. Zolles ist pünktlich zum Saisonendspurt in absoluter Topform. Ich bin gespannt, wo der nächstes Jahr spielt. Ist wahrscheinlich auch stark davon abhängig, ob Düsseldorf zweite oder erste Liga spielt. Aber ja, ich finde es krass, dass Düsseldorf jetzt wirklich, ich erinnere mich vor einem Monat, habe ich gesagt, die sind was für nächste Saison, für einen Aufstieg, aber nicht unbedingt jetzt für dieses Jahr. Und bumm, sind sie auf dem Relegationsplatz. War mein Auge mal wieder sowas von nicht stark. Aber ja, es ist halt einfach, und das hat sich nicht geändert an meiner Begründung, die haben einen Trainer, der schon länger da ist, eine Mannschaft, die sich schon kennt, super Fans im Rücken. Das ist schon ein Gesamtpaket bei Düsseldorf, was nicht viele Teams in der zweiten Liga so haben. Und das ja, macht die natürlich gefährlich. Das hat aber auch der HSV zum Beispiel, dieses Gesamtpaket. Und Kiel hat es zum Beispiel meiner Meinung nach nicht.
Ja, da hast du absolut recht. Ich finde, nur um den Punkt abzuschließen, wie du auch gesagt hast, Düsseldorf hat jetzt ein Spiel gewonnen, wo sie eigentlich von dem Spielerischen her eigentlich vielleicht das Spiel hätten auch verlieren können oder zumindest Punkte hätten liegen lassen können. Haben das Spiel gezogen, dagegen Hamburg, die gegen Fürth so überlegen waren und das so eigentlich so ein Einbahnstraßenfußball waren, nehmen da nur einen Punkt mit. Das ist halt eben genau das, ja. Wenn du aufsteigen möchtest, dann musst du solche Spiele ziehen und Düsseldorf macht es an der Stelle, wie du auf jeden Fall schon sehr gut analysiert hast auch.
Ja, top. Dann werde ich jetzt einfach mit meiner nächsten Frage bombardieren und da muss ich ein bisschen ausholen, weil die hat jetzt nicht unbedingt was mit der zweiten Liga zu tun, aber man sieht es auch in der zweiten Liga jetzt auf Schalke diesen Spieltag. Man hat es in der ersten Liga gesehen, man sieht es in jeder Liga eigentlich, wo der VAR ist. Ständig gibt es Unzufriedenheiten und jetzt gerade das Schalke-Spiel hat mich wieder so ja, daran erinnert, was der VAR anrichten kann, wenn er so genutzt wird, wie er aktuell genutzt wird, weil für mich war es auch ein klarer Elfmeter. Ich sehe das wie Top, Terodde und Gerards. Ball trifft die Hand im Strafraum, ist für mich ein Elfmeter. Und gerade weil man es da nicht weiß, ich glaube auch Lothar Matthäus, da wer dann da Experte war, hat es falsch gesagt, nämlich wenn er dann vom Körper an die Hand kommt, dann ist es doch kein strafbares Handspiel. Und dann hat in dem Artikel, den ich gelesen habe, hieß es dann, dass es dann doch irgendwie als Handspiel gewertet werden kann. Also es blickt keiner richtig durch. Bei den Schiedsrichtern erkenne ich jetzt auch keine klare Linie, weil ich glaube, 8 von 10 Schiedsrichtern hätten da Elfmeter gepfiffen, wenn nicht sogar 9. Und da stellt sich dann mir die Frage, ob der VAR nur bestehen kann, wenn da früher oder später eine KI mit eingreift. Und klar ist es jetzt erstmal eine offene Frage, aber um das vielleicht ein bisschen für dich einzurahmen, ist, ich bin kein Informatiker oder einer, der sich da groß mit KIs auseinandersetzt, aber wenn die jetzt schon so weit sind, dass die, keine Ahnung, für Studenten Hausarbeiten und Bachelorarbeiten schreiben können und was weiß ich alles machen können, dann sollte es doch auch möglich sein, eine KI mit Bildern zu füttern von so Situationen, die dann Muster erkennen und wo man dann eben eine KI entscheiden lassen kann, weil Menschen machen Fehler, die machen auch im Köln im Keller Fehler, die machen auf dem Spielfeld Fehler und das heißt nicht, dass, also ich sehe das nicht so, dass dann ein Roboter als Schiedsrichter fungiert, das überhaupt nicht, aber vielleicht könnte man sich die Leute da im Kölner Keller sparen, wenn man dann bei so Situationen einfach eine KI hat, die viele Fälle gescannt hat, die ganz viele, da muss man natürlich nicht 10 Fälle nehmen, sondern halt wirklich ganz viele Fälle nehmen, da dann quasi so ein Grundmuster im System hat und dann erkennt, ah, Moment mal, das war in so und so vielen Fällen so und so, das ist ein Elfmeter. Und das ist dann nicht so, weil so ist, wir haben ja immer noch Fehlentscheidungen, immer noch Entscheidungen, die nerven, wo man streitet und so, keine Ahnung, hätte ich das Gefühl, dass man A, nicht mehr an Menschen schuldig machen könnte, was dann vielleicht auch für die Schiedsrichter schöner ist und B, einfach so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Transparenz, weil einfach geguckt wird, okay, es war jetzt in der zweiten Liga in dieser Saison oder in den letzten 5 Jahren, man hat ja unzähliges Videomaterial, was man da nehmen kann, Situation, wo man das so hatte und wo es dann so entschieden wurde, dann wird es jetzt da gemacht. Auch.
Ja.
Ja, das war eine lange Ausführung für also die Frage, aber denkst du, jetzt um es nochmal kurz zu machen, kann der VAR, so wie er jetzt ist, weiter bestehen, erstmal?
Ich sage nein, also ja. Ganz klares Nein sogar, aber also die Meinung habe ich nicht erst seit da jetzt halt diese Woche die Fehlentscheidung gemacht wurde, sondern es ist seit Anfang an, dass man das Gefühl hat, da wird was eingeführt, was aber nicht voll und ganz zu Ende gedacht ist. Also mir fehlt, auch wie du gesagt hast, mir fehlen diese klaren Linien, wenn dann solche Situationen sind. Es ist ja wohl, also ein Foul zu pfeifen, ist eventuell Auslegungssache. Da verstehe ich, wenn ein Schiedsrichter eine andere Meinung hat, zum Beispiel, der halt einen Körperkontakt anders wahrnimmt, wenn der, oder der Keller das anders wahrnimmt, meinetwegen auch noch. Aber bei Hand gibt es ja vom Prinzip her keine zwei Meinungen. Entweder wird der Ball mit der Hand gespielt und es ist dann dementsprechend ein Elfmeter zum Beispiel.
Genau.
Oder er wird nicht mit der Hand gespielt und es gibt keinen Elfmeter.
Ja.
Und da muss man dann schon, wie du auch gesagt hast, vielleicht, ja, sei es künstliche Intelligenz, wie auch immer, da vielleicht auch mit ins Spiel holen, wenn man den Videobeweis auch weiterhin aufrechterhalten will, weil so, sorry, also es kann nicht sein, dass es bei diesem Thema immer noch so viel Handlungsspielraum gibt und dementsprechend dann auch noch so viele Fehlentscheidungen. Es kann faktisch nicht sein, also.
Nee, das sehe ich auch so wie du und ich meine, man muss dann auch überlegen jetzt, ja, es ist immer so, natürlich sollen auch kleine Vereine große Schritte machen. Es ist auch schön, dass Heidenheim in der ersten Liga jetzt gut besteht, aber für mich als Fußballfan, ich finde halt Teams wie Schalke geiler als Heidenheim in der ersten Liga. Es tut mir leid an alle Heidenheim-Fans. Natürlich ist Heidenheim absolut zu Recht in der ersten Liga und Schalke absolut zu Recht in der zweiten Liga, aber bei mir spielt halt einfach auch noch so ein bisschen die Kulisse mit, was Vereinsleben mit, was gibt der Verein mir als neutralen Fan, als Nicht-Heidenheim-Fan oder jetzt als Nicht-Kiel-Fan. Und da sehe ich halt einfach Teams wie Schalke, Düsseldorf, so Traditionsvereine mit, ja, mit einer großen Fanbase und so einfach lieber, weil es mir mehr Emotionen gibt. Und gerade bei so einem Verein, keine Ahnung, wie Schalke jetzt zum Beispiel, der im Abstiegskampf ist, da hängen ja auch dann unheimlich viele Existenzen dran. Also es geht ja nicht nur um Gerards Job oder ob Terodde nochmal einen Vertrag bekommt oder Top nochmal bleiben kann. Es geht dann ja auch um im Endeffekt um die Mitarbeiter in der Kantine, um, was weiß ich, keine Ahnung, Jugendtrainer, um Platzwerte, die dann, wo der Existenzen, also wirklich so halt dann Jobs dran hängen, weil dann weggekürzt werden muss. Man weiß nicht, ob Schalke überhaupt in dritte Liga, ob die nicht insolvent gehen würden, ob die es überhaupt stemmen könnten, ob die Lizenz kriegen würde. Und ich finde bei sowas dann, gerade jetzt, die Szene hat mich, wie gesagt, mich drauf gebracht, weil ich denke, es gleicht sich halt alles irgendwie aus. Aber gerade bei sowas dann denke ich mir, das ist halt in einem Momentum so kacke, weil Schalke eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, gegen KSC, die absolut gut drauf waren, hat man ja vor der Länderspielpause die Magdeburger können Lied von singen gesehen. Ja, und hätten dann auch da noch ein 1-0 holen können und dann hätten sie St. Pauli daheim geschlagen, KSC daheim geschlagen und das wäre schon, ja, nicht nur punktetechnisch, sondern auch so für die Moral halt was anderes, als sich jetzt darüber zu nerven. Und ja, gerade deswegen, weil halt noch so viel mit dranhängt, unabhängig von den Emotionen, die da sowieso auch mit dranhängen, würde ich es halt begrüßen, wenn es da, gerade bei, wie du sagst, guter Punkt mit dem Handspiel, dass es da eigentlich nur ein richtig und falsch gibt, oder ein Elfmeter oder nicht Elfmeter, dass man da irgendwie, ja, für diese Fälle wirklich dann eine klare Linie hat, wo man weiß, okay, das ist jetzt so und das ist jetzt nicht nur gerade, weil der Keller pennt und der Schiri eine andere Auslegungssache hat.
Da stimme ich dir voll und ganz zu, besonders mit diesem Punkt. Also viele Leute sagen ja immer, dass es gleicht sich quasi aus, meistens mal in dieser bevorzugten Rolle, man wird mal benachteiligt von dem Videobeweis. Ich finde das Schwachsinn. Also wenn du diesen Videobeweis hast, dann sollte es da keins von beiden geben.
Ja.
Da soll es einfach nur diese richtige Entscheidung geben, wenn der Schiri es halt zum Beispiel nicht sieht, dass er korrigiert wird zum Beispiel und es dann verbessert wird. Aber so, ja, das ist Schwachsinn. Schalke hätte sich grundsätzlich an diesem Tag, also natürlich muss der Elfmeter dann auch erstmal reingehen, aber vermeintlich hätten die dadurch wahrscheinlich das Spiel gewonnen und hätten 3 Punkte geholt, anstatt nur einen, der halt oder die halt dann super wichtig sind in diesem engen Abstiegskampf zurzeit. Und das ist halt natürlich dann auch wieder jetzt so ein Dämpfer für die Moral, weißt du, da wirst du dann jetzt auch noch benachteiligt, dann kriselt es auf Schalke dann umso mehr wieder.
Ja.
Und so wäre vielleicht mal ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt, dass die Leute zumindest ihren Job machen können, ohne wieder in der Presse zerpflückt zu werden.
Genau. Und zumal jetzt, ich habe jetzt nicht davon gelesen, dass er gesperrt werden soll dafür, aber Terodde hat dann ja auch gesagt in der Mixed Zone, hat die Frage gestellt, ob der Schiri geisteskrank ist, halt noch voller Emotionen direkt nach dem Spiel. Und ich hoffe jetzt nicht, dass er dafür belangt wird, aber auch das, stell dir mal vor, der wird jetzt dafür noch gesperrt. Oder der hat seine Emotionen vielleicht nicht... Oder ein anderer Spieler hat seine Emotionen nicht so gut im Griff, weil es halt nicht so ein erfahrener Spieler ist und sagt dann noch was anderes. Und weil die Fans, die DFL, die wollen alle die Spieler vor dem Interview, in der Halbzeitpause und nach dem Spiel direkt interviewen und die Trainer. Und die lassen sich drauf ein. Und da muss man halt auch mit den Emotionen umgehen. Also ich, wie gesagt, ich habe jetzt nichts gelesen, aber ich stell dir mal vor, jetzt so ein Szenario. Top hätte gesagt, das ist die letzte Scheiße, der pfeift, das ist ein Skandal, der sollte kein Spiel mehr die Saison pfeifen, dann wird er dafür 2 Spiele gesperrt. So, und dann ist Schalke noch mehr im Nachteil. Also es ist jetzt alles viel hätte, was wäre wenn, aber es sind jetzt keine undenkbaren Szenarien, finde ich, und jeder, der jetzt vielleicht zuhört und sagt, so, ja, was labern die da, jetzt stellt euch mal vor, es betrifft eure Mannschaft, es betrifft euer Team, ihr werdet benachteiligt, für euch geht es um die Existenz, und dann ist es eine Entscheidung, die eigentlich keine 50-50-Entscheidung ist, wo der VAR nicht genügend eingreift und dann wird noch ein Spieler gesperrt, man verliert sein Momentum. Da, wie gesagt, da hängt viel mit dran und da finde ich, sollte so eine Entscheidung vom VAR einfach transparent sein. Wie gesagt, das, was du gesagt hast, super Punkt mit dem Foulspiel, dass es eine Ermessensentscheidung ist, aber gerade bei der Situation bei dem Handspiel würde ich mir wünschen, dass das dann mal klar ist und man auch die Schiedsrichter entlastet. Ich meine, für die ist das ja auch eine Katastrophe.
Ja, also wir haben ja jetzt sehr viel darüber spekuliert, also es war ja im Endeffekt, wenn ich mich richtig an die Situation erinnere, war es ja glaube ich sogar so, dass, dass ja quasi der Videoschiedsrichter sich eingeschaltet hatte.
Genau,
ja. Aber der Schiedsrichter dann entschieden hat, dass es kein Elfmeter ist,
ne? Das ist nicht als klare Fehlentscheidung, ja genau, also in dem Fall hat der Keller nicht gepennt, die haben Bescheid gesagt, ja, und dann aber auch wieder die Frage, wie kommt denn der Schiri dazu dann? Ach, keine Ahnung, ich möchte mich nicht weiter aufregen, wie gesagt, ich bin auch kein Schalke-Fan, ich möchte den Verein einfach nur auf jeden Fall im Profifußball wissen. Ja, aber ich glaube, wenn man da ein System hätte, wo man sagen könnte, es gab jetzt in den Situationen, wurde so oft so entschieden, dass man da einfach mal eine Analyse macht, man muss ja nicht mal die KI dann dazu nehmen, also einfach mal eine Analyse machen, dass man eine klare Regel hat, das ist jetzt Handspiel, das nicht, und dass da nicht dann da einer das machen kann, wie seine Ermessensentscheidung ist, weil das ist halt nun mal eindeutig, es ist halt klar sichtbar, ob es Hand ist oder nicht. Das kann man, es ist schon klar erkennbar.
Mhm.
Ja.
Ja.
Na gut.
Da stimme ich dir zu 100% zu, mein lieber Tom.
Da haben wir uns ein bisschen eine Frage geschummelt, die wir zur zweiten Liga gezählt haben, aber die war halt jetzt der Auslöser dafür, dass ich mir die gestellt habe. Die andere Frage dreht sich komplett, beziehungsweise meine letzte Frage, die dreht sich komplett um die zweite Liga und zwar um die gute Hertha. Und da will ich von dir wissen, oder würde mich deine Meinung interessieren, und zwar, der Dardai hat den Wiederaufbau bei der Hertha eingeleitet, quasi eine komplett neue Mannschaft aufgebaut und führt die jetzt, wie es aussieht, auch nach dem 0-0 gegen Nürnberg, ich habe es ja schon in der Zusammenfassung gesagt, auf einen wahrscheinlich Mittelfeldplatz in der Tabelle, ohne nochmal gefährlich zu werden für einen Aufstieg. Und da interessiert mich, ob das für Dardai reicht, um nächste Saison auch weiter die Hertha zu coachen oder ob die Hertha da nicht eine Änderung vornehmen sollte und sagen sollte, danke, dass du uns mal wieder geholfen hast, als keiner wollte. Jetzt wollen wir aber aufsteigen und dafür bist du einfach nicht der Richtige mit deinem Fußball.
Ja, also zuallererst habe ich nur die Frage, hast du gerade gesagt, nach dem 0-0?
Nach dem 3-3, Entschuldigung, ich war noch bei Schalke.
Mein lieber
Herr, auch Entschuldigung an Can Usun, deine Leistung, die wollte ich jetzt nicht schmälern.
Von einem Spektakel zu
Uiuiuiui.
Nee, das ist schon spät, Tom, das verzeihen wir dir alle.
Vielen Dank.
Aber um auf deine Frage zurückzukommen, wir hatten ja ganz am Anfang der Saison oder vor der Saison eher, hatten wir so ein paar wilde Prognosen geliefert. Da war Dardai tatsächlich der, glaube ich, der Trainer, den ich aufgeführt hatte, unter denjenigen, der zuerst rausgeworfen wird. Also von daher muss ich ganz ehrlich gestehen, dass ich nicht der Meinung bin, dass Dardai der richtige Trainer ist, wenn Hertha wirklich einen Neuaufbau möchte, beziehungsweise in die erste Liga wieder zurückkehren will und dort auch bestehen möchte. Also das ist ja auch so ein Punkt. Immer dieses, zum Beispiel, was ich bei Hamburg immer höre, dieses, ja, wir wollen unbedingt aufsteigen,
ja,
mit Tim Walter zum Beispiel. Aber was kommt denn dann? Also das ist halt immer die Frage, was kommt dann?
Ja.
Dann bist du in der ersten Liga und kriegst wieder sowas von die Fratz vermöbelt. Also ich persönlich bin auf jeden Fall zu 100% der Meinung, dass Dardai nicht der richtige Trainer auf Dauer für Hertha ist, wenn man da ja, sich wirklich was aufbauen will.
Krass, okay. Ich sehe es zum Beispiel nicht so. Ich würde Dardai an Herthas Stelle tatsächlich behalten. Aus dem einfachen Grund, dass es eben ein komplett neuer Verein ist, wenn ich das vergleiche zu Big City Club vor mit Jürgen Klinsmann und Windhorst und hier 100 Millionen, dann holst du Piatek und Toussaint und hast du nicht gesehen. Und das ist halt einfach eine neue Hertha, eine bescheidenere Hertha, die auch bescheidener sein muss, allein auch aus dem finanziellen Aspekt. Vom Sportlichen mal ganz abgesehen, dass die da jetzt zur Bescheidenheit gezwungen sind. Und ich glaube, dass Dardai da ein richtiger Typ ist, mit dem sich auch viele Fans auseinandersetzen können. Auf dem Spielfeld haben sie da, finde ich, nicht so viele. Also die haben zwar noch vier andere Dardais gefühlt auf dem Spielfeld, aber jetzt keine Identifikationsfigur, außer jetzt vielleicht Rehse, wo jetzt auch nicht klar ist, ja, tut er sich nochmal ein Jahr zweite Liga an, obwohl der eigentlich zu gut dafür ist. Ja, da fände ich, glaube ich, da so eine Figur, mit der man sich so ein bisschen die Hertha auseinandersetzen kann, womit man sich ein bisschen als Hertha-Fan auseinandersetzen kann, wichtig. Und ich sehe auch einen Dardai, einen Trainer, der ja erfolgreich sein kann. Also wenn ich mir dann höre, so Gerüchte wie das jetzt im Sommer mit Tim Walter, wir hatten ja in der Gruppe kurz, oder Muri hat es, glaube ich, in die Gruppe geschickt, denke ich mir so, also ob jetzt Tim Walter oder Dardai, da können ja auch Dardai behalten. Also, ja, weiß jetzt nicht, ob das viel Sinn ergeben würde, zum Beispiel.
Ja. Also ich verstehe den Punkt absolut. Ich bin auch grundsätzlich ein Fan davon, wenn Mannschaften zum Beispiel an Trainern festhalten, selbst wenn es halt mal nicht so gut laufen sollte, wie es jetzt in dem Falle war. Aber mir ist es, also das Schlimme an der Sache ist, dass ich meine Meinung da so gar nicht mal so begründen kann. Kennst du das, wenn du einfach eine Überzeugung hast, ist vielleicht eine Grundabneigung bei mir gegen Dardai. Ich weiß es gar, weiß wirklich nicht, woher das kommt, aber ich finde, mit diesem Kader und mit dem Spielermaterial sollte zumindest mehr als Platz 9 jetzt zum Beispiel drin sein. Und mir ist es einfach zu unbeständig. Ich finde, Hertha hat zum Beispiel sehr oft, dass sie, glaube ich, die erste Halbzeit super gut spielen und dann in der zweiten voll abkacken. Und es liegt ja nicht an der Spielerqualität, sondern dann schon eher an der Einstellung und Mentalität, die Spieler vielleicht mit ins Spiel nehmen. Und da muss man vielleicht halt auch den Trainer hinterfragen irgendwann, wenn es häufiger der Fall ist, wie es jetzt bei Hertha der zum Beispiel ist.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich kann das auf jeden Fall verstehen, wenn man irgendwie eine Abneigung, also was heißt eine Abneigung, aber irgendwie ein schlechtes Gefühl hat bei was. Ich habe keine Abneigung gegen Kiel zum Beispiel, aber einfach nicht das Gefühl, obwohl die Leistung komplett was anderes sagen, trotzdem nicht das Gefühl, dass die aufsteigen. Ich weiß es nicht. Also ja, ich kann das verstehen.
Ja.
Zu dem Thema mit den Aufsteigen, wie die in die Saison gehen, das kann ich verstehen, klar. Dass man das auch jetzt schon sieht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Hannover denke, klar, die sind jetzt immer im Endeffekt, sind wir auch nicht schlauer aus denen, wir wissen nicht, sind die nächstes, also greifen die nochmal an vielleicht auf einen Relegationsplatz oder nicht, aber die haben mit Leitl gesagt, wir haben 3-Jahres-Plan vor anderthalb Jahren oder mittlerweile ja sogar noch ein bisschen länger als anderthalb Jahre, also ist jetzt die zweite Saison. Das heißt, theoretisch sind sie ja am Soll. Die haben jetzt im ersten Jahr ein bisschen was aufgebaut, jetzt im zweiten sind sie nochmal eine Tabellenregion, Stand jetzt weiter oben als im Mittelfeld, greifen da ein bisschen mit ein, haben jetzt, glaube ich, schon 43 Punkte. Und ja, wenn so bisher, wenn man sich das so in der Kurve angucken würde, würde man denken, ja, nächstes Jahr könnte es gut sein, dass die hochgehen. Klar, man weiß jetzt nicht, haben die nächstes Jahr dann zu viel Druck, weil es das Jahr ist, wo die hochgehen sollen. Man weiß nicht, wer kommt da runter. Also gut, Darmstadt kommt runter, aber Köln oder Mainz noch oder beide. Wie stark dann die Liga im Endeffekt ist, wie ausgeglichen ist. Auch man weiß auch nicht, wie Hannover in die Saison kommt. Aber ich glaube eben, jetzt, Stand jetzt, läuft der Plan. Stand jetzt sieht es ganz gut aus. Stand jetzt entwickelt sich da auch was. Und ich glaube, für die Hertha, die jetzt so viel unruhige Jahre hätte, ist Dardai der Richtige, weil er einfach, man weiß, was man an ihm hat und man kann da auch dann, ja, mal klar planen, ohne dass jetzt wieder, wenn jetzt wieder einer kommt, man weiß man auch nicht, wie das klappt. Und bei Dardai weiß das ganze Umfeld, was man hat. Und ja, deswegen glaube ich, dass das vielleicht ganz gut ist, den auch mal langfristiger zu halten, wenn er jetzt den Wiederaufbau macht, der hat das eine Scheißjahr gemacht, dem zumindest mal nächste Saison bis zum Winter mal die Chance zu geben, zu zeigen, ob er jetzt nicht, wenn sich da was gefestigt hat, nicht noch mehr mit anfangen kann.
Ich würde mich auf jeden Fall für ihn freuen, wenn es so funktioniert und Hertha so daran festhält und nicht alles dann schnell über den Haufen wirft, wenn es zum Beispiel wie Anfang dieser Saison halt mal nicht läuft dann. Ich hoffe, dass dann halt aber auch wirklich eben dieses Bekenntnis so stattfindet und nicht, dass er dann nächste Saison nach 3 oder 4 Spieltagen dann eben ja, kurzschlussartig rausgeworfen wird. Aber ich meine, im Endeffekt, klar, wie gesagt, du hast recht, es ist gut, so Identifikationsfiguren zu haben. Und wenn ein Typ wie der Dardai halt auch Bock drauf hat, klar, wäre es natürlich auch jetzt nicht super schlau, den einfach rauszuwerfen.
Ja, gut, da haben wir doch noch einen gemeinsamen Nenner gefunden zum Ende unserer Themen.
Ja, du hast mich auf deine dunkle Seite gezogen.
Vielen Dank. Freue ich mich doch, dass ich da ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten konnte. Paul, du kannst mir da gerne ein paar Scheinchen rüber überweisen. Ich mache noch weiter Wahlkampf für dich. Ja, kommen wir zu noch einer Frage, die ich habe, jetzt ganz spontan. Und das ist auch eigentlich keine Frage zum Diskutieren, sondern eine Frage, die wirklich explizit an dich geht und auch ein bisschen, um ehrlich zu sein, den Ausblick rüberleiten soll. Und die ist, Domi, wie ist denn dein Bauchkribbeln? Ihr fahrt jetzt zum DFB-Pokal-Halbfinale, zum besten Rasenplatz ausgezeichnet, besten Spielfeld in Deutschland. Ist wirklich Saarbrücken ausgezeichnet worden, man mag es kaum glauben nach den Wasserschlachten, aber die haben den Preis bekommen für den besten Rasen und da fahrt ihr jetzt hin. Und da will ich wissen, kribbelt's denn schon?
Also ich habe Gänsehaut am ganzen Körper, Tom. Aber ich glaube, du hast den besten Rasenplatz-Award mit dem Award für das beste Freibad verwechselt, oder?
Also, nee, das ist. Ich habe das gelesen. Wohl. Ich habe jetzt den Artikel leider nicht zur Hand, aber ich dachte auch am Anfang, es ist so ein Spaßding, wie letztes Jahr, als Emre Can Nationalspieler des Jahres wurde. Aber es ist tatsächlich so, die wurden wirklich gelobt für ihren super Rasen und auch haben sich dann bei der Stadt Saarbrücken bedankt, dass die da ja die für 50 Millionen oder so in dem Stadion spielen lassen und da auch die unterstützen mit dem Rasenpflege und so. Und ja, es war tatsächlich kein Scherz, ist auch jetzt hier kein April-Scherz von mir, auch wenn wir jetzt am 1. April aufnehmen. Die haben tatsächlich den Preis bekommen und ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie in der dritten Liga wie der Rasen da sonst aussieht. Ich habe es jetzt nur beim DFB-Pokal halt mitbekommen und dachte mir, das war so, das kann es ja nicht sein, dass da Profis drauf spielen müssen auf so einem Acker. Aber den Preis haben sie und den kann auch keiner den Saarbrücken dann wegnehmen.
Also das ist wohl wirklich, das ist ein absoluter Scherz. Das muss ein Scherz sein. Also der DFB oder die DFL, eins von beiden, hat Saarbrücken jetzt sogar dazu gedrängt, dass sie für jedes Heimspiel, das sie austragen, jetzt bis Ende der Saison, ein Auswärtsstadion nennen müssen. Also die müssen wirklich jetzt schauen, dass für jedes einzelne Spiel eine andere Ausweichstätte gefunden wird, weil halt eben das so ein krass schlechter Acker ist und man halt wirklich von Woche zu Woche immer schauen muss, ob der bespielbar ist. Also das ist ein absoluter
Witz. Die sind halt selbst auch genervt von dieser Rasenthematik. Stand jetzt soll das Spiel ja ganz normal stattfinden. Du hast aber auch schon angemerkt, die haben spielfrei bekommen, können sich dementsprechend mehr erholen noch als die Lautrer, was natürlich dann auch ein Vorteil ist, weil dem Rasen einfach keine zwei Spiele in so einer kurzen Zeit zugemutet werden können. Und ja, das finde ich auch schon ein bisschen, ja, nicht Wettbewerbsverzerrung unbedingt, aber auch ein bisschen, ja, Scheiße für die Gastmannschaft.
Ja, ein bisschen Beigeschmack hat das Ganze ja schon, muss man sagen. Also es war jetzt, glaube ich, gegen Frankfurt, dass es mit dem Platz so schlecht war. Gegen Bayern, gegen Gladbach jetzt. Klar, es ist eine Drittligamannschaft, die aber als zweite Mannschaft gezogen wurde. Also ich weiß halt nicht, warum er da auch so extrem an diesem Heimrecht festhalten muss. Man hätte doch zum Beispiel auch eine andere neutralen Platz zum Beispiel finden können oder sowas. Stattdessen spielt man halt jetzt wirklich auf so einem Kartoffelacker und muss dann schauen, was wird. Schauen wir mal, was wird.
Ja, was wird.
Ich weiß nicht, Tom, wie ist denn dein Gefühl? Also ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich Ache wird jetzt wieder ausfallen, auch gegen Saarbrücken. Das tut mir ein bisschen weh, aber grundsätzlich denke ich halt einfach, dass es ein anderes Ding ist, wenn Saarbrücken jetzt gegen Kaiserslautern spielt, als gegen Gladbach zum Beispiel, weil Gladbach dann der haushohe Favorit ist und Lautern halt trotz alledem eigentlich noch so ein bisschen ja, Abstiegskampf zweite Liga
Genau,
mitbringt.
also wie gesagt, das Duell Saarbrücken gegen Kaiserslautern. Kennen die Saarbrückener? Das kennen die noch von vor 2 Jahren. Das ist für die nichts Neues. So ein Spiel gegen Bayern, Gladbach oder Frankfurt dann schon eher. Und demnach denke ich auch, dass das eine andere Art von Spiel wird. Sehe die Lautern natürlich aufgrund des Kaders. Ich habe den sehr gelobt in der Winterpause. Ich bin nach wie vor von dem Kader überzeugt. Auch wenn jetzt der Umschwung noch nicht so krass kam, wie ich es gedacht hatte. Aber bin da dennoch recht zuversichtlich. Auch weil die Spiele, finde ich, eigentlich meistens stimmen, die Leistung zumindest. Jetzt nicht 90 Minuten, aber mal immer wieder viele, also 70 Minuten, 80 Minuten gute Minuten dabei sind, 60 Minuten. Ja, und dann da schon die Lauter vorne sehen. Und ich finde, es hat auch mehr so weniger einen David gegen Goliath-Charakter als wirklich diesen Derby-Charakter. Und ich glaube, dieser Derby-Charakter, der wird beide Mannschaften anstacheln, aber ich glaube, im Endeffekt kann Lautern davon ein bisschen mehr profitieren. Und ich würde mich auch natürlich sehr freuen für dich, wenn du dann vielleicht irgendwie nach Berlin kommst und gucken kannst, wie da Düsseldorf gegen Lautern spielt. Aber ja, muss halt auch erstmal gespielt werden. Aber ich sehe es wie du, ich sehe es anders als die anderen Spiele zuvor. Ist auch ein Zweitligist, kein Erstligist, darf man auch nicht vergessen. Die sind vielleicht ein bisschen mehr Kampf und Biss gewohnt vom Liga-Alltag. Und ja, demnach fische ich dir bei und denke, dass ja, Lautern auf dem Pitch of the Year bestehen wird. Ich habe den Artikel übrigens gefunden.
Ja, den musst du mir bitte mal
Ja, ich
schicken,
schicke den
Tom. Den
mal in die
können wir
Gruppe.
mit dann verlinken.
Aber warte mal, okay, gut, warte
Ja,
mal ganz kurz.
ist ja nicht das.
Ich glaube, vielleicht habe ich auch einen April-Scherz hier gerade bekommen, weil hier steht, dass das heute, vielleicht habe ich es heute Morgen, ich dachte, ich habe es gestern gelesen, ich habe es wohl heute gelesen. Wenn ich mir das jetzt so angucke, wurde ich wahrscheinlich gut veräppelt.
Oh Mann,
Ja, ich sehe auch
Alter,
jetzt,
Tom, ich
oh
schwör's
Mann,
dir.
da habe ich wieder was erzählt, ey, ich sehe es hier gerade, die Kommentare,
Von
April,
wo hast du
April,
das?
April, April, oh Mann, das würde ich am liebsten rauscutten, ist das scheiße. Gut, Saarbrücken nicht Pitch of the Year, ich einfach nur
Das
furchtbar
kannst du so
dämlich.
vergessen.
Oh Mann, oh Mann. Voll gecancelt,
Oh
wirklich
Mann,
raus.
Tom, wo hast du es gelesen? Wo hast du es
One
gelesen? Bei der
Football.
Postillon
Ja, genau. Ja. Wer
Ach
den Schaden
ja.
hat, braucht für den Spott nicht
Oh
zu
Mann, oh
sorgen.
Meter. Also, Tom.
Es ist aber super
Boah,
aufgemacht, der Artikel. Ich
krass.
schicke den trotzdem mal
Das ist
weiter.
krass. Das hätte mich jetzt auch, also, das hätte mich wirklich aus den Socken
Ja, ich
gehauen.
habe es auch nicht hinterfragt, ich Idiot. Ich dachte, ich wirklich, als ich eben dran gedacht habe, ich habe das safe gestern gelesen, ist schon kein April-Scherz. Naja, gut. Schnell weg von meinem Fauxpas, schnell zum Ausblick. Domi, ich wette, dich interessiert es stark, gegen wen Lautern im Finale spielen wird. Und da will ich natürlich auch wissen, was denkst du, wie schlagen sich die Düsseldorfer gegen Leverkusen? Zwei Teams im Aufwind, eins in der ersten, eins in der zweiten Liga. Was wird denn das?
Ja, also Leverkusen kam ja jetzt die letzten Wochen das ein oder andere Spiel mal ins Straucheln, wie jetzt auch am vergangenen Wochenende gegen Hoffenheim. Aber genau solche Spiele zeigen mir einfach, dass da höchstwahrscheinlich auch jetzt für Düsseldorf eher weniger zu holen sein wird, um ehrlich zu sein. Leverkusen ist also. Also die beste Mannschaft Deutschlands ist sie momentan, so leid es mir für dich
Alles
tut.
okay, das stimmt.
Und ich glaube halt leider wirklich, dass da Düsseldorf wenig holen wird. Aber ich meine im Endeffekt, es ist ein Pokal-Halbfinale und Daniel Thun wird schon seine Mannschaft gut genug einstellen, hat auch bestimmt gut genug analysiert, was die Stärken und Schwächen sind. Also ich denke, Leverkusen wird das Ding ziehen, aber mein wilder Tipp ist, dass das Spiel in die Verlängerung geht.
Oh, das ist tatsächlich dann ein bisschen wilderer Tipp. Ich bin da nicht so zuversichtlich. Ich glaube, das wird eine klare Sache für Leverkusen. Auch einfach, weil, klar, die haben jetzt 3-1 gewonnen, aber wie du schon gesagt hast, das war jetzt nicht eine krank überfolgende Vorstellung jetzt gegen Kaiserslautern, die im Abstiegskampf der zweiten Liga sind. Und da kommt der wahrscheinlich deutsche Meister 2024, die noch gar kein Spiel verloren haben dieses Jahr. Ja, also glaube ich nicht, dass Düsseldorf da eine Chance hat. Aber der Pokal schreibt, hat seine eigenen Gesetze. Fürs Phrasenschwein noch mal ein bisschen was. Und natürlich kann da alles passieren, sonst müssen wir es nicht anschauen. Nur mir fehlt momentan noch die Vorstellungskraft. Ja. Ich würde auch ganz gern wissen, jetzt von dir vielleicht, wenn wir wieder zu unserem Wettbewerb gehen, der zweiten Bundesliga. Und natürlich ist klar, jetzt zum Saisonendspurt wird jedes Spiel oder fast jedes Spiel ist da ein bisschen spannend. Geht es dann um was? Kann man nochmal oben angreifen? Kann man sich ein Polster nach unten holen? Geht man nach unten rein? Aber gibt es da trotzdem vielleicht so das ein oder andere Spiel, wo du sagst, ja, das finde ich jetzt nächsten Spieltag besonders interessant?
Also das erste Spiel, was natürlich direkt ins Auge sticht, ist das Topspiel. Nicht ohne Grund das Topspiel der Woche. Karlsruhe gegen St. Pauli. Ist für mich ein absoluter Kracher. Also klar, Karlsruhe am vergangenen Wochenende die Nullnummer gegen Schalke, aber trotz alledem eins der Teams der Rückrunde. Das ist schon das, wo ich mein Augenmerk drauf habe. Ansonsten sind es halt ja auch, was den Abstiegskampf angeht, dann ein paar interessante Spiele, also zum Beispiel Rostock gegen Wiesbaden. Ja. Vielleicht eine der letzten Bewährungschancen für Rostock. Ja. Und dann noch zu guter Letzt natürlich auch Elversberg gegen Magdeburg. Falls Elversberg das Ding zieht, werden die sich wahrscheinlich dann wirklich, wirklich aus dem Abstiegskampf dann rausholen. Dagegen Magdeburg ist halt die Chance, sich da dem Abwärtstrend entgegenzusetzen.
Definitiv. Gehe bei dem Rostock gegen Wiesbaden-Spiel absolut mit. Mir ist es auch irgendwie direkt ins Auge gestochen, auch wenn da noch ein paar andere interessante Spiele sind. Finde zum Beispiel Düsseldorf gegen Braunschweig und Hannover gegen Schalke am Sonntag in der Konferenz haben so eine ähnliche Dynamik. Beide zwei Teams, die auf den Relegationsplatz nach oben schielen. Zwei Teams, die komplett gegen Abstieg spielen und nicht auf den Relegationsplatz wollen. Das finde ich nochmal ganz interessant, die Kombination. Ähnlich ist es beim HSV gegen Kaiserslautern einen Tag davor, dass ich das sagen muss, sagen darf, es lieb von dir, dass du es mir nicht vorweggenommen hast. Und ja, Karlsruhe St. Pauli finde ich fußballerisch natürlich auch interessant, aber jetzt ja, von der Tabellensituation nicht unbedingt. Da finde ich dann auch, wie du sagst, Rostock gegen Wiesbaden viel, viel interessanter. Und ja, freue mich da auf jeden Fall auch auf den nächsten Spieltag. Und werde mir da das ein oder andere Spiel anschauen. Und du willst bestimmt wissen, wer sich noch das ein oder andere Spiel anschauen muss, weil er gesperrt ist, oder?
Ja, und insbesondere hoffe ich oder freue ich mich auf den Hamburger Ausfall, den du gleich verkünden wirst.
Okay, dann will ich auf den direkt anfangen, denn Laszlo Benesch fehlt wegen einer Gelbsperre ein Spiel. Und tatsächlich haben wir keine rote Karte gesehen, keine glattrote letzten Spieltag. Was bedeutet, dass alle Spieler, die ich gleich aufzähle, nur ein Spiel gesperrt sind, das schon mal vorab. Das betrifft bei den gelb-roten Karten Grimaldi von Paderborn, hat gelb-rot bekommen gegen St. Pauli. Und Cuisance hat jetzt schon, glaube ich, das zweite Mal in der Rückrunde eine gelb-rote Karte bekommen. Fehlt da auch wieder ein Spiel. Der macht dann, keine Ahnung, vielleicht jetzt so alle zwei Wochen nur spielen. Oder braucht wieder eine Pause nach der Länderspielpause, man weiß es nicht. Aber da gibt es noch einige andere, die auch nächsten Spieltag zuschauen müssen. Und das ist zum einen mal der Eisen-Ermin, Bicacic, fehlt mit einer Gelbsperre. Das tut, glaube ich, Braunschweig unheimlich weh. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber für mich ist der, seit er bei Braunschweig ist, eigentlich der Mann in der Verteidigung.
Ja.
Ja, das nehme ich, das kurz und knappe, ja. Dann, ich hab dir gesagt, Laszlo Benesch ist gesperrt beim HSV. Das ist ja komplett falsch. Das ist ja der Miro Muheim. Es tut mir leid, Domi. Es ist schon viel zu spät für mich. Das ist ja nicht mal ein Name, den man verwechseln
alles
kann.
Alles gut, es ist alles ja. Gut, mein lieber Tom.
Der Miro Muheim, der Traumtorschütze vom vergangenen Spieltag, fehlt. Nicht der Laszlo Benesch, der darf spielen. Ich weiß nicht, wie ich da auf Laszlo Benesch gekommen bin. Vergebt's mir, es ist 9:30 am Feiertag. Da ist es nicht so einfach. Erik Smith fehlt bei St. Pauli, genauso wie Metcalf, beide gelb gesperrt. Bei Braunschweig fehlt außerdem noch Nikolaou im Zentrum. Gnase fehlt bei Osnabrück dazu auch zu Cuisance. Bei der Hertha fehlt Winkler, ein Spiel, Rechtsaußenspieler. Elhan Kouri bei Magdeburg auch Rechtsaußenspieler, auch gelb gesperrt nächsten Spieltag. Und dann vom Zweitplatzierten Kiel fehlt Finn Porat. Während bei Hannover Yannick Dehn fehlt, also auch ein Torschütze vom letzten Spieltag. Und damit haben wir auch schon alle Spieler. Baumgartel ist suspendiert weiterhin auf Schalke. Bin mal gespannt, ob der nochmal dazu kommt, zu spielen, diesen Spieltag, aber diese Saison zu spielen. Aber mein Bauchgefühl sagt mir nein. Das würde noch mehr Unruhe bei Schalke reinbringen. Und ich hoffe, beim nächsten Mal kriege ich es strukturierter hin. Aber das waren die gesperrten Spieler. Es sind einige. Am meisten gebeutelt, finde ich, dann ist doch Braunschweig mit Nikolaou und mit Bicacic, die dann nächsten Spieltag fehlen.
Ja, da gebe ich dir wirklich vollkommen recht, insbesondere wenn man dann bei der offensivstärksten Mannschaft antritt in Düsseldorf. Also es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr hartes Ding für Braunschweig, aber wenn jemand aus dem Tabellenkeller mit Moral auch so eine Aufgabe bewältigen kann, dann wohl Braunschweig momentan.
Definitiv, das stimmt. Die sehe ich auch irgendwie am stärksten seit dem Trainerwechsel. Hatten wir aber auch schon oft genug thematisiert. Bin ich jetzt auch mal gespannt, wie es die nächsten zwei Spieltage ist, bis wir uns wirklich dem Restprogramm im Abstiegskampf widmen oder dem generellen Restprogramm widmen können. Und damit wäre ich auch schon durch für heute. Wir sind jetzt knapp unter einer Stunde, doch länger als ich dachte am Anfang. Sollte eigentlich nur so eine kleine Snack-Folge werden für die Hörer, die wir nicht drei oder zwei Wochen dann warten lassen wollten. Aus dem Snack ist dann doch eine Hauptspeise geworden. Haben durchgezogen, Ostermontag, am Feiertag trotzdem abgeliefert. Super, aber ich sag dir, wie es ist. Du hast rausgehört jetzt schon den ein oder anderen Dreher drin gehabt. Es wird Zeit für mich, was zu essen und dann doch noch zur Ruhe zu kommen.
Ja, von einer Snack-Folge zu einer langen Folge, zu deinem lang ersehnten und absolut verdienten Snack, mein lieber Tom. Ich danke dir viel, viel mals für die tolle Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Und an der Stelle, dann einen guten Appetit und viel Spaß beim Arrestabend.
Vielen, vielen Dank und damit mache ich zu. Lasst bitte weiter laufen. Wenn ihr Rückmeldungen habt, stellt gerne Fragen. Wir freuen uns da immer über euer Feedback, positives wie negatives. Könnt auch gerne schreiben, Mann, was habt ihr da wieder gelabert oder wie kannst du auf einen April-Scherz reinfallen? Wie kannst du so schlecht recherchieren? Das hören wir uns natürlich auch an und auch gerne an, weil es einfach schön ist, da ein Feedback zu bekommen. Es ist oft positives, was natürlich noch schöner ist, aber ja, wir machen es in erster Linie natürlich für uns, in zweiter Linie für euch. Und da haben wir natürlich auch großes Interesse daran, dass es für euch eine bessere Sache wird. Was ich nur empfehlen kann, auch aus Eigenwerbunggründen, geht auf unsere Insta-Seite. Da machen wir auch öfters mal Umfragen. Heißt auch einfach laufen lassen, könnt ihr dann auch dran teilnehmen. Und ja, will euch jetzt nicht weiter aufhalten. Egal, wo ihr uns gerade hört, habt einen guten Tag, einen guten Abend, einen guten Morgen. Und lasst gerne jede Woche weiterlaufen.